Es geht ja am Ende, egal was, wenn wir über Business reden, über Zahlen, Reichweite und so weiter und so fort, am Ende kommt es darauf an, wen kennst du? Und du wirst dich nur an Leute erinnern, wo halt eine emotionale Bindung irgendwie stattfindet. Ansonsten, wenn du nur eine Zahl bist, dann bist du einfach nur eine Zahl.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
Herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Mir gegenüber sitzt der liebe Patrice. Moin!
Moin, morgenst.
Kannst du dir vorstellen, warum ich dich genervt habe, dass ich mit dir einen Bizfluencer-Podcast machen möchte?
Ich glaube, weil du mich so besonders niedlich findest. Nein, weil du heute, ich habe auch ja schon deine Kommunikationsplattform LinkedIn ja schon wahrgenommen. Ich meine, der Titel sagt es ja schon. Ich mache jetzt mal einen auf Sherlock Holmes. Ja. Also zum einen bin ich ja super neugierig, weil ich bin ja auch aus Neugier auch hier, einfach mal zu sehen, was du hier auch machst, was so mit deiner Agentur hier und so passiert. Also deswegen konnte ich mir schon einigermaßen erdenken, dass es ja in diesem Kontext so eben, also Bizfluencer ist ja nicht so das verrückte Wortspiel. Insofern, dass es das Business mit den Influencer-Tum ja auch
ist. Sehr innovativ.
Ich weiß ja auch, wen du auch alles so vertrittst. Und bei mir war ja der Fokus den Film. Was du genau jetzt über Film wissen willst, keine Ahnung. Aber da rumort es bei mir gerade im Kopf auch zum Beispiel. Aber ich bin ganz gespannt. Was möchtest du wissen? Ich kann immerhin so tun, als ob ich was wüsste.
Ich glaube auch, du hast ja nur wie viele Jahre Moderationserfahrung?
Oh, wow, wie viele?
15?
Nee, muss ich mir überlegen. Ich habe ja, also mit MTV habe ich ja offiziell so diesen offiziellen Stellungsgrad. Aber so mit so einem Moderationsjob habe ich ja vorher schon angefangen. Aber offiziell als Moderator bei MTV habe ich ja am 1. Januar offiziell 99 angefangen.
Krass.
Und dann ging das ja bis zum 1. Januar 2010. Und ich glaube, 2, 3 Jahre vorher, also seit 98, ja.
Und wo ging es dann hin?
Nach MTV. Parallel noch diese ganzen Sachen, die du nebenbei gemacht hast. Dann gab es noch so die 2, 3 Sachen, die man für Arte gemacht hat. Und dann seitdem jede Menge Events, spezifisch, wo wir gerade vom Film sprechen, auch die Social Movie Night, das ist jetzt auch schon jetzt fast 5, 6 Jahre oder sowas. Ja, ist auch schon unglaublich. Also jede Menge Event-Moderation und alles, was so links und rechts und immer so daherkam. Also bis auf Reality-TV, womit ich ja ursprünglich angefangen habe, was noch witziger ist, habe ich, glaube ich, dann alles irgendwie so gemacht.
Ich glaube, deswegen habe ich dich auch unter anderem mit angeschaut. Zum einen, es sind eigentlich zwei Gründe. Ich bin echt Fanboy, weil ich dich auf MTV früher sehr gefeiert habe.
Dabei bist du noch viel älter als ich.
Nee.
Also, ich aus der Kanone so, geschossen, oder? So, nee.
Du bist 74er Jahrgang, ich bin 73er, ja, stimmt. Aber Dezember.
Ah, siehst du, bist ja noch älter.
Ja, yes, nee. 73er, 29. Dezember.
Mhm.
Von daher kann ich jetzt also als der Weisere von uns beiden, Altersweisere von uns beiden, natürlich jetzt sagen, worum es eigentlich geht heute. Nein. Ich finde es einfach total interessant, was du jetzt gerade in diesen paar Sätzen ja auch geschildert hast, ist so, du machst ja so viel irgendwie und auch nicht und ich kriege dich nicht so richtig zu fassen.
Wenn
ich dich
das ist das Schlimmste.
Wenn ich dich jetzt einordnen sollte in B2C-Influencer, B2B-Influencer, Moderator, Film-Nerd, Instagram-Phänomen.
Ich weiß also, genau, was du meinst und tatsächlich, also das war auch schon zu MTV-Zeiten immer. Im Nachgang muss man sagen, war es auch teilweise ein Problem. Also es ist das, was mich bislang halt immer noch arbeiten lassen hat. Ich meine, wir werden noch nicht drum rumkommen, jetzt auch über die Pandemie, Corona und Kram und Co. zu reden, weil das Gute bei mir war ja dadurch, dass du halt nicht so fassbar bist, kannst du 1500 Sachen nebenbei immer machen. Du hast aber nie so dieses eine Ding, wo man dich drauf festsetzt, was du dann komplett jetzt so monetarisierst zum Beispiel. Also das ist dann sozusagen das Gegenstück zu, ich habe halt sehr viele Freiheiten, aber muss aber mich trotzdem halt irgendwie immer hin und her so durchwurschteln, wo was geht. Und auf einmal kommt Corona und dann das ist der größte gemeinsame Clusterfuck-Nenner, den man haben kann. Also insofern ist das gerade auch für mich gerade so diese schwierigste Zeit, weil ich bin immer genervt gewesen vorher, so, was machst denn du eigentlich? Teilweise kann ich es verstehen, teilweise, glaube ich, sind aber auch so 60% der Anfragen einfach nur so reine Chit-Chat, deswegen bin ich immer so sehr davon gelangweilt. Und ich glaube, wenn es einen Bonus gibt, ist heutzutage, wenn Leute fragen, also komischerweise damals konnte ich halt sagen, ja, irgendwie gar nichts, dann sind die Leute, ja, aber jetzt kannst du sagen, jetzt mache ich wirklich gar nichts, Corona, und dann wird es akzeptiert. Aber ich habe so gefühlt, also die Wahrnehmung, dass ich aktuell, und das müssen alle, mehr machen als jemals zuvor. Weil dieses, oh, wir hängen zu Hause ab und spielen Videogames und so weiter und so fort, ist es ja auch nicht, weil du musst ja trotzdem ja alles, das laufende Geschäft quasi, also das, was du ja auch an Verpflichtung hast, irgendwo danach zu kommen, gleichzeitig die Aussicht auf das, was irgendwo kommt oder eventuell auch Alternativen zu dem, wenn das, was kommen sollte, denn doch nicht kommt und so. Also ist jetzt momentan mehr so Alarmbetrieb, als man sich jemals vorstellen kann. Und das, stelle ich fest, ist sehr ermüdend. Also eben jetzt komme ich selbst so ein bisschen so am Ende, bin ich so ein bisschen so am Ende meines Lateins insofern, ja, was mache ich denn jetzt wirklich genau? Weil es ist ja auch eine Definitionssache, gerade wenn du irgendwas deklarieren musst. Also was arbeitest du jetzt eigentlich?
Mhm. Ja, das ist so ein Thema, mit dem ich selber sehr harmoniere nämlich, weil ich springe auch von einem zum anderen und finde das spannend und das.
Ja.
Und möchte mich ja eigentlich auch gar nicht festlegen, so richtig. Also für eine gewisse Zeit, das finde ich okay, aber dann will ich auch was Neues machen oder was, das ist ja auch so eine Grundneugierde irgendwie. Aber ja, mit dem Nachteil, das hat letztens irgendwie eine sehr schlaue Frau zu mir gesagt, ich bin wie eine Projektionsfläche, wie eine Kinoleinwand. Auf mich können die Leute projizieren, was sie meinen. Und das sieht irgendwie im ersten Moment cool aus.
Ja.
Mit dem Nachteil, dass jeder alles auf mich projizieren kann. Das ist so scheiße, das schwingt immer noch total in mir mit. Weil wenn ich das so ein bisschen reflektiere, sage ich, das stimmt eigentlich ein bisschen. Plus, dass ich auch auf mich selbst reflektiere. Und jetzt nicht, ich bin nicht immer ein und derselbe Film oder ein und derselbe Regisseur, sondern ich bin halt mal der, manchmal bin ich eine Komödie, dann bin ich ein Science-Fiction-Film und irgendwie cool, aber irgendwie auch, weiß ich nicht.
Ja, aber ist es denn nicht umso erstaunlicher, wahrscheinlich dann, also dann ticken wir wirklich ähnlich, aber dann umso erstaunlicher, wenn man sich so Unternehmen, also die Hauptunternehmen, die ich immer nenne, sind ja Google, Apple und Red Bull. Also zwei Tech-Unternehmen, da denkt man, okay, das ist immer so einheitsbrei, aber der eine produziert ja auch Hardware, Google ja mittlerweile auch. Mhm. Und dann ist ja Red Bull, was ja komplett eher ein Lifestyle ist. Also Red Bull als Unternehmen produziert ja nichts, was du wirklich brauchst.
Das sehen vielleicht viele anders, aber ja.
Na, das ist jetzt, also ist jetzt kein Diss gegen Red Bull oder so, aber das ist ein Lifestyle-Produkt in der Form. Und was haben sie gemeinsam? Red Bull ist ein Unternehmen, was es geschafft hat, durch sehr viel Arbeit, das muss man auch anerkennen, aber auch mit einem Produkt, was da gepasst hat, was irgendwie bei jedem Extremsport-Event, BMX, Surfen oder Klettern oder was auch immer, oder ich komme aus der Stratosphäre runtergeflogen, aber gleichzeitig ist es dann auch irgendwie Jet Set, Monte Carlo, irgendwo bei der Formel 1 auch willkommen. Also das ist kein Fremdkörper. Google ist es relativ egal, ob du jetzt gerade irgendwo dich erkundigen willst, was es für Tampon-Alternativen gibt oder ob du einfach nur einen Buntstift suchst für deine kleinen Kinder und Apple. Kommst
du jetzt auf Tampon-Alternativen, Alter?
Weil es auch noch so ein anderes Thema ist, was mich auch gerade so ein bisschen so beschäftigt. Okay. Da sind wir wieder bei dieser Sexismus-Debatte.
Schreibe ich mir hier nochmal.
Ja, ja. Aber jetzt mal so als Beispiel, es ging mir darum, zwei Extreme zu haben, Tampon und Buntstifte, das ist Google egal. Dann hast du ja auch noch Apple, wo eben das denen auch egal ist, wofür du deren Produkte jetzt benutzt, ob du jetzt Mutti anrufst oder ob du jetzt Candy Crush spielst oder whatsoever. Aber die Leute sind immer da für diesen Bedarf und können das irgendwo alles abdecken. Und diesen Bogen, den ich jetzt zu uns dann irgendwo dann ziehe, ist halt, genau das ist es halt. Das sind so Unternehmen, so das, was man selber ist, haben die als Unternehmen halt irgendwo verstanden und sind halt überall irgendwie mit dabei, aber haben es halt einfach verstanden, so richtig zu monetarisieren.
Und was ist so dein nächster Badge, den du hast?
Ich habe keine Ahnung. Also momentan ist es wirklich, ich sage es jetzt offen, jetzt ist es gerade so ein Survival-Modus, weil ich meine, vieles von dem, was ja so, und es war ja auch absehbar, von Dingen, die jetzt so vom Frühjahr in den Herbst verschoben wurden, die erneut aufs nächste Jahr verschoben worden sind. Und es tut mir leid, aber auch wenn ich jetzt ein paar Leuten vielleicht in den Rücken falle, aber es kann sich keiner von uns jetzt irgendwo hinstellen und sagen, ja, so ich war, also so dieses, worüber man sich immer so mokiert hat, der Hollywood-Kellner, also eigentlich bin ich Schauspieler, ich mache das jetzt nur gerade, bis mal großer Durchbruch kommt. Die Situation hat sich einfach gänzlich verändert. Es wird sich auch über kurz oder lang nicht so schnell verändern. Es ist hart, brutal. Ich wünschte mir, ich würde wieder diese ganzen Events auch irgendwo machen. Ich wünschte, es gäbe wieder eine gewisse Form von Normalität und so weiter und so fort, aber das ist jetzt erstmal nicht gegeben und die Welt wird sich nicht nach meiner Fasson jetzt irgendwie weiterdrehen, sondern da ist es wirklich so Kreativität auch wirklich gefragt, was man jetzt so nebenbei alles machen kann. Also einer der Grunddinger, die dann immer kommen, ist, dabei kannst du denn jetzt nicht so mehr so Internet, so Influencer-Gedöns machen, was auch wieder so zeigt, wie viel Unwissen im Kontext mit Influencer einfach so besteht. Ja, mache ich. Ich mache jetzt hier ein Post, 250.000 Euro und so, läuft. Aber Reichweite? Ja. das muss man ja ein bisschen differenzieren. Also,
ist ja auch eine Marke.
Ist, ne? Ja auch eine Marke. Also das sind alles so Sachen, die die Leute sich so extrem leicht vorstellen. Und das ist erschreckend und ernüchternd. Und deswegen bin ich aber auch so ein bisschen in einer Sinneskrise, inwieweit Unterhaltung überhaupt läuft. Du hast ja auch am Anfang auch darüber gesprochen. Film ist ja etwas, was zu mir irgendwie auch gehört. Gestern erst war ich jetzt wieder bei diesem Relaunch des einen Kinos hier in Berlin, was mich auch sehr freut. Aber ich persönlich denke, dass auch Kino sich schon längst hätte auch umstrukturieren müssen, weil es ist ja nicht unbedingt Corona-bedingt, dass das Kino da ist, wo Kino ist. Und auch so viele andere Medien auch. Ich glaube auch nicht, dass auch Netflix oder Amazon Prime so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Auch die müssen sich irgendwo anpassen mit den Bedürfnissen. Mhm. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die es nicht gibt, dann ist es der Mangel an Unterhaltungsmöglichkeiten heutzutage.
Das stimmt. Das ist, muss ich ganz kurz, ich wollte ja auf ein paar Fragen, da sind ja tatsächlich eine Menge Fragen gekommen, habe ich gar nicht mit gerechnet, auf meinen LinkedIn-Post.
Ich habe genug gefragt, ob es Snacks gibt, aber jetzt,
ich hatte dir ein Franzbrötchen mitgebracht.
Okay, sehr gut.
Dachte, du brauchst ein bisschen Carb, damit du gleich mit dem
Fahrrad machst. Können wir ja machen. Ich kann sie auch kurz und bündig beantworten.
Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da rankomme. Eine der Fragen war tatsächlich, wie läuft denn das jetzt eigentlich? Wie siehst du die Zukunft des Kinos? Und ab wann werden Filme denn eigentlich mal zeitgleich, was ja jetzt schon so leicht experimentiert wurde, ich weiß gar nicht, ob es erfolgreich war, das weißt du vielleicht, wann gibt es denn sozusagen den Release auf Prime und wann gibt es den gleichzeitig mit dem Kino-Release? Wie stehst du dazu?
Also das ist ja etwas, diese Diskussion haben wir ja spätestens schon seit der Digitalisierung.
Ja.
Also wo die ganzen Raubkopien draußen waren und es gab ja einen Grund, warum jetzt tatsächlich Filme neben der Synchronisierung tatsächlich in Amerika, wo die meisten Filme ja zumindest zu unserer Zeit früher gekommen sind, ja erst dann im Herbst bei uns in die deutschen Kinos kamen. Es hat einfach was mit den Reisegewohnheiten zu tun. Während die Deutschen ja während der Ferien damals klassisch, noch weit vor Corona, ja gerne mal das Land verlassen haben.
Mhm. Ich muss doch mal Ibiza, Rimini.
Es ist der Amerikaner ja meistens dann immer selbst zu Hause. Deswegen gab es ja die sogenannten Summer Blockbuster, weil bei denen ist ja auch das wohltemperierte Klimakino dann irgendwie auch stand zur Verfügung. Wenn du irgendwo in Nebraska gelebt hast und ich mache jetzt Urlaub in Florida, aber hast die gleiche Sprache, gleiche Währung,
gleiche Temperatur.
Dann konntest du auch tatsächlich dir auch einen Kinofilm dort anschauen und deswegen war die Kundschaft immer da.
Mhm.
In Deutschland hat man dann immer gewartet bei diesen Blockbustern, damit die erst im Herbst kommen. Dann gab es immer diese zwei, drei Schlaumeier, so wie du und ich, die sagen,
ja, aber ich möchte den jetzt schon sehen, es interessiert mich.
Das ist so gesehen eine verschwindend geringe Menge, muss man ja auch sagen.
Ja, das ist nur so Bubble irgendwie.
Es ist wirklich nur so eine Bubble, weil es fängt ja auch irgendwo damit an, wenn es irgendwie um Originalfassung geht oder synchronisiert. Und dann ist Deutschland schon sehr verwöhnt, weil wir eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben. Und demzufolge hat sich das so etabliert, dass die Leute am Ende sagen, also OV ist eine Sache, aber dann gucken die meisten Leute dann doch schon heimlich Deutsch. Also ich glaube, 60% bevorzugen dann trotzdem schon die deutsche Version, um was zu verstehen. Das ist ja jetzt mit Streamingdiensten und so weiter und so fort ja gleich geworden. Deswegen denkt man sich, das ist das gleiche Ding. Ich hatte mal mit Zemeckis, hier Back to the Future Co. und etc. bla, auch mal ein Interview zum Thema Streamingdienste, weil ja mehr und mehr von diesen altetablierten Regisseuren, die auch den Weg zu den Streamingdiensten finden. Scorsese war ja auch einer von diesen Kandidaten. Aber ich glaube, Zemeckis hatte wirklich was ganz Ausschlaggebendes gesagt, auch etwas, warum zum Beispiel die Social Movie Night, diese Reihe, die wir da ja mit Pure Online, Robert Hofmann ja da ja irgendwie auch gemacht haben bis vor kurzem, dass es schon etwas mit dir macht, wenn du dir in einem dunklen Raum mit Hunderten von fremden Menschen gemeinsam etwas anschaust. Weil ich glaube, das ist ja das größte Problem, was du aktuell mit diesen Filmen hast und Serien. Während du früher auf dem Schulhof am Folgetag dann nochmal darüber geredet hast, was in der letzten Folge gestern Abend dann irgendwie passiert ist, ist es jetzt, oh, bitte noch nicht spoilern oder so weit bin ich noch nicht oder oh, ich habe alles durch, was kann ich als nächstes sehen? Mir fehlt diese Interaktion, so wie ich Film früher erlebt habe. So dieser Rausch nach, gestern meinte einer, ich würde so und so viel Geld für James Bond ausgeben. Ich so, du willst doch gar nicht James Bond sehen, du willst nur diesen neuen Kick haben. Also es ist so wie Fast Fashion, es ist auch mit so Fast Film. Dadurch, dass man halt diesen Luxus hat, bei Pressevorführungen zu sein und ich habe mir vorgenommen, wenn ich den Film nicht mag, ihn nicht fühle, dann kann ich rausgehen, spare sozusagen Lebenszeit und gehe halt raus, weil mich das Ticket ja auch nichts kostet. Ja. Es geht ja nur rein um Zeit. Und während viele Leute diesen Kinoticket bislang gekauft haben, die gehen dann halt, ich habe jetzt die 15 Euro hier bezahlt plus Popcorn und Packen und so weiter, ich bleib jetzt hier bis zum Schluss. Das hat sich mit Streaming einfach so komplett verändert. Und hinzu kommt, dass es nicht nur Amerika ist, ja, der große Markt. Plötzlich hast du Produktion aus Spanien, aus Korea, aus der gesamten Welt, die da so dazukommen. Das heißt also, der Output an Produktionen sind dann Tausende von Produktionen jedes Jahr. da kommst du ja schon gar nicht mehr hinterher. Du hast gar nicht mehr so diese Gemeinsamkeit. Und ich glaube auch, das hast du ja bei Corona mitbekommen, dass obgleich sie ja so viel Auswahl haben, die Leute ja doch wieder die soziale Interaktion gesucht haben. Und ich glaube, das ist das, was Kino, und das ist etwas, was ich schon vor über 10 Jahren auch schon mal mit einem Kinobetreiber, nee, mit einem Filmverleiher auch im Gespräch hatte, dass ich meinte, Kino müsste eigentlich seinen Hauptbonus auch wirklich mal ausspielen. Und durch die Digitalisierung ist es ja nicht mehr so, dass halt so zwei große Filmrollen durch die halbe Nation irgendwie geschifft werden müssen, sondern über schnelle Datenleitungen und halt Speichermedien kannst du ja mittlerweile quasi alles dort projizieren. Ja. Und eine große Leinwand kann sich jeder mittlerweile leisten, sei es jetzt irgendwie bei Lidl oder Aldi, der große 65 Zoll für,
das ist ja schon quasi Leinwand.
Für 400 Euro oder eben ein Projektor. Was du aber nicht reproduzieren kannst, ist tatsächlich auch so diese Soundkulisse, weil du ja in der Regel meistens schon Nachbarn hast, denen es dann schon stören würde. Ja. Und das kannst du im Kino machen. Aber wie ich gerade von der Digitalisierung gesprochen habe, glaube ich, so die Zukunft für mich persönlich ist, dass du aus diesen Multiplex-Kinos auch wirklich so Multiplex-Räumlichkeiten auch wirklich machst. Weil was ich bis heute nicht verstanden habe, was ich vor 10 Jahren schon angesprochen habe, warum man nicht immer noch hat mit diesen ganzen sozialen Medien sich auch Gruppen halt irgendwo schafft und einfach Sehgemeinschaften auch irgendwo macht. Weil letzten Endes viele von den Produktionen, die halt irgendwo für uns alte Schinken sind, aber wo Nostalgie aufkommt, ja, sind für andere Generationen komplett Neuland und auch einfach mal etwas, wo sie was Neues dazulernen können, neue Impulse bekommen können. Und das kannst du alles quasi auch im Kontext von Nachhaltigkeit, Fridays for Future und Co., kannst du das alles ja nochmal verwenden. Nicht jetzt gegen neue Produktionen, aber ich glaube, da ist halt immer noch sehr viel Spirit dahinter. Nicht mehr die großen Umsätze, wie du sie vorher machen könntest, aber das würde für mich Kino in der Form legitimieren. Und dann ist es tatsächlich egal, wann ein Film irgendwo halt rauskommt, zu welchem Zeitpunkt, auch die Bezahlmethoden. Disney Plus macht ja gerade so den großen Poker, so von wegen unsere 200 Millionen Dollar Produktion. Mulan muss jetzt in die Kinos kommen. Ich habe ja so ein Agreement unterzeichnet, deswegen kann ich zu diesem Unterfangen nicht viel sagen, außer viel Glück. Das wird vielleicht schneller kommen, als man denkt. Aber dann muss sich aber auch das Kino als solches endlich auch verändern.
Aber kommt Mulan nicht auch auf Disney Plus für
30? Ja, sag ich ja. Für 21,95 in Deutschland.
Ach so, günstiger als in Amerika dann ausnahmsweise, oder? War das nicht $30?
$30, aber auch da regen sich die Leute auf. Aber ich finde es legitim von Disney-Seite aus.
Ja, aber gefühlt denkt man, das ist im Internet. Internet ist doch alles irgendwie umsonst. Deswegen denkt man sich natürlich auch.
Aber das ist es ja eben nicht mehr. Es geht ja heutzutage um die Dienstleistung. Ich glaube, dass Arbeit sollte endlich mal wieder anerkannt werden. Ich weiß, das war wieder eine sehr ausführliche, aber auch, das, weil es auch so ein komplexes Sujet ist.
Ja, aber ich finde das ist ja auch Bizfluencing sozusagen, weil diese Branche ändert sich ja, oder es ist ja eine der wenigen Branchen, die sich ja relativ langsam verändert, die Filmbranche. Also ja, es ist ja seit wann gibt es Filmstudios? Sind 1920er oder sowas, ne?
Nee, sie verändert sich jetzt schlagartig. Weil, guck mal, bei Musik, ich habe ja alle Branchen ja quasi schon durch. Ich hatte sie alle.
Hast du eigentlich auch Songs gemacht? Selber?
Ich habe mal einen Song produziert, so als DJ, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
Ach, dann schade.
Ja, es war echt schade. Aber bei der Musik war das ja relativ einfach. Also erstmal die Datenmengen sind nicht besonders groß, deswegen konntest du die relativ schnell hin und her austauschen. Hier Napster und Co., Kazaa und wie sie auch alle hießen. Das war natürlich so nicht der Todesstoß, aber das war die große Challenge für die Musikindustrie. Bei Film sieht es halt ein bisschen anders aus. Film hat allerdings auch, wie wir jetzt auch bei, also das hat mehr als so eine Doppeldeutigkeit, Harvey Weinstein ja auch unter Beweis gestellt, wie hierarchisch auch zum Beispiel, arschig, siehst du, dieser Sprechfehler arschig. Hat es auch auf den Punkt gebracht, die Filmindustrie als solches ist, weil sie auch wirklich so kontrolliert wird von wenigen. Weil zu Filmproduktion, anders als bei Musik, brauchst du ja nicht nur ein größeres Team. Musik kannst du ja quasi auf deinem iPhone ja quasi heutzutage schon selbst produzieren. Es gibt ja auch mittlerweile Möglichkeiten, wo du sogar Musik von deinem Handy aus direkt publizieren kannst. Ja. Das ist bei Film noch nicht so gegeben, weil bei Kino ist es ja nicht nur die Studios, die halt irgendwie die Facilities zur Verfügung stellen, sondern auch das Know-how irgendwie zur Seite stellen, aber auch das Netzwerk, was die Vermarktung, die Positionierung und dann irgendwie sozusagen auch die Spielzeiten in den Kinos ja auch erlauben. Und das sind dann natürlich so Geschichten, die schwieriger sind für eine Einzelperson. Deswegen musst du halt in so einem Verbund sein und der da an der Spitze des Verbundes sind und davon gibt es halt nur ganz wenige. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Was sich aber mit moderner Technologie komplett verändert hat, schnellere Bandbreiten, größere Speichermengen und mehr Wettbewerb. Weil es ja nicht mehr so diese fünf Großen aus Amerika gibt, sondern mittlerweile, nenn mir mal eine namhafte große Blockbuster-Produktion, wo du am Anfang nicht irgendwo so ein chinesisches Logo noch irgendwie mit drin hast, was ja auch aus politischer Hinsicht auch enorm wichtig geworden ist. Und das verändert natürlich Film komplett.
Ja, ich bin ja so ein kleiner Filmfan, aber nicht ansatzweise so tief in den ganzen Thematiken drin wie du. Aber was ich ja dachte, was durch Netflix und Co. ja eigentlich passiert, ist, dass eben ja, ganz viele lokale Produktionen entstehen, coole Serien und so weiter.
Auch aus politischer Hinsicht.
Aber was ich aber auch spannend finde, trotzdem wird das von den üblichen Produktionen, die man hier in Deutschland kennt und Co., ja doch irgendwie gemacht. Es steht ja eigentlich gar kein neues Business, sondern es machen jetzt doch wieder die etablierten Großen.
Doch, fast weil alles, oder? Davor, also zu dem, was ich gerade gesagt habe, so der wesentliche Unterschied von technischer Seite aus, was Film und Musik angeht, eben die Verhältnisse, wie sie beim Film stehen, sorgen dafür, dass die Filmindustrie als solches wesentlich opportunistischer ist. Also geh mal auf eine Musikparty, also grundlegend so diese altmodischen, so, Dicker, geiles Album, geil, lass mal erstmal einen saufen, okay, gut, er hat immer was zu rauchen bei. Das ist so die klassische Musikparty gewesen.
Oder eine Influencer-Party.
Eine Influencer-Party, böse gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, so, die haben irgendwie auf YouTube ein Tutorial gesehen, so ist eine Musikparty und genau so leben die das halt. Ist ein bisschen so Copy-Paste.
Ja, ein bisschen was dran.
Bei Filmpartys ist es wirklich, da geht das Gespräch, weil du auch nur ein schnelles, weil du so ein kurzes Zeitfenster hast. Ja, hallo, ich bin Produzent und so, ja, ich bin Schauspieler und so, ich wollte bla 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 bla. Und was machst du so? Ja, ich bin Hausmeister. Okay. Ah, du, ich habe da gerade hinten jemanden gesehen und tschüss. Also, das klingt total oberflächlich, ist es ja auch teilweise, aber eben tatsächlich, es ist halt eben geschuldet, dass es halt einfach ein sehr kleines Fenster ist, wo du halt Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten hast. Deswegen ist es auch besonders opportunistisch. Und dieses Netflix-Ding hat einfach das auch aufgebrochen. Zum Beispiel, das kann ich ja auch hier mal ganz offen sagen, und das ist einfach mal so als Wutbürger, nicht, dass ich jetzt der nächste Attila Hildmann bin. Also ich werde jetzt hier keine Stasi-Methoden unterstellen. Aber was sehr interessant geworden ist, ist, dass halt viele von den sogenannten Medienwächter in der Form jetzt ausgehebelt wurden durch diese großen Ami-Konzerne, die natürlich einen anderen Zugang haben. Mhm. Dass die Jugendlichen jetzt nicht mehr so, wo du einmal hattest, der sagte, ja, also das ist halt natürlich nicht regelkonform, also da müssen wir uns erstmal noch mal absprechen und so weiter und so fort. Ah, ich weiß nicht, ob wir das on air lassen können. Und deswegen gab es da auch nur die wenigen, an denen man vorbeigehen konnte. Ja. Und die waren sozusagen so die Gatekeeper. Und quasi ist es halt so, als wäre in Griechenland die komplette Grenze umgefallen und alle Flüchtlinge ziehen sich jetzt gerade so rüber. Das ist auch ein bisschen das, ja, tut mir leid, das klingt ein bisschen böse, aber das ist es ja wirklich. Nach Möglichkeiten hätten viele von diesen Landesmedienvertretern gerne auch einfach mal mit der Flak draufgeschossen. Es ist nicht die Moral, die sie davon abgehalten hat, sondern einfach nur diese technische Möglichkeit, die komplette Grenze mit Flaks abzudecken. Und darum sind sie jetzt auch in die Knie gegangen und sagen sich so, okay, wenn du sie dir nicht, wenn du sie nicht besiegen kannst, dann arbeitest du einfach mit denen zusammen und das passiert einfach. Aber deswegen ist es manchmal auch mal interessant, weil du dir immer danach sagst so, geht doch. Aber das hat es ja bei der Bahn genauso gegeben. Weißt du, wie lange ich mich, und du ja auch, der in Hamburg lebt, wenn er mal so Berlin, Hamburg gependelt ist, wie schwierig das war, mal Internet zu haben, weil ja anders als andere Strecken die Bahnstrecke ja nicht an der Autobahn entlang war, wo mehr Traffic ist, wo es für die Netzbetreiber wirtschaftlich war, sondern die Argumentation war immer so, ja, wer soll das bezahlen? Weil die Bahn ja immer als ein Unternehmen wahrgenommen wird, aber die Bahn ist ja auch nur so der Verbund von 50 Gesellschaften, die da so zusammen sind. Und wenn es darum geht, so einen Netzausbau zu betreiben, dann denkt sich natürlich so, der Personenverkehr, geil für unsere Gäste, gleichzeitig denkt sich aber so, die Leute, die für den Güterverkehr zuständig sind, also unsere Schweine brauchen kein Internet und so, who fucking cares? Eure Schweine, unsere nicht. Und was hat dazu geführt, dass die Bahn dann doch eingelenkt hat? Nicht etwa, weil sie so serviceorientiert waren, sondern weil dann plötzlich ja auch die Flugaufsichtsbehörde dann freigegeben hat, dass auch in Zukunft dann Internet an Bord von Flügen dann irgendwie möglich ist. Plötzlich gab es einen wirtschaftlichen Faktor, also von wegen, du kannst im Zug, kannst du wie im Office deiner Arbeit nachgehen und so weiter. Pustekuchen, hast kein Internet, drauf geschissen. Aber immer noch besser als im Flieger, wo du ja schon wegen Lande- und Startvorgang das ausmachen musstest. Und erst dann haben sie sich dazu irgendwie genötigt gefühlt, jetzt auch Internet für den normalen Kunden anzubieten. Es ist manchmal der Markt, der dann doch irgendwo mitentscheidet. Und so ist es auch mit den ganzen Produktionen.
Ich finde es halt extrem spannend, was gerade passiert. Natürlich jetzt durch Corona, aber auch hier und da sehr bestürzend. Da liegt ja einfach mal eine Branche da nieder. Jetzt versucht sie sich gerade so langsam wieder so ein bisschen zu berappeln und mit den ersten vorsichtigen Filmversuchen in den ersten Kinos, wo wie viel Prozent dürfen da rein?
50%? Ich glaube 50%, wenn es hochkommt. Was auch paradox ist, weil wenn du mal wirklich mit einigen Kinos redest, es gab ja auch sogenannte Leerläufe. Und dann läuft der Film in einem leeren Saal.
Weil,
naja, ist ja nicht mehr so wie früher, wo du sagst so, hey Mädchen, ich bin da hier Vorführer, ich lade dich mal ins Kino ein, machen wir mal eine kleine Privatsession und so. Dass es dann irgendwie, dass es dann keiner beobachten würde. dadurch, dass es digital ist, ist ja so auch ein digitales Zählwerk. Ja. Ist ja auch, wo der Filmverleih sich ja auch da dann absichert, so von wegen, dass bei der Abrechnung auch alles legitim ist.
So oft gelaufen und so.
Ja, und dann ist es ja auch noch verbunden mit dem Kassensystem. Du kannst vom Kassensystem genau sagen, wie viele Leute für welchen Film sich welche Tickets gekauft haben und, weil es sind ja auch, die Sitzplätze sind ja reserviert. Also du kannst es viel besser, also auch transparenter machen, was ja für den Fiskus natürlich auch enorm wichtig ist. Aber natürlich, das ist so ein bisschen wie diese ganzen Jahreswagen, wo Autohersteller dann plötzlich so Autos irgendwo unterbringen, damit sie sagen können, ey, wir haben so und so viele Autos davon produziert, obwohl es den Bedarf gar nicht gab. Aber deswegen hast du so viele Jahreswagen, weil mehr Autos irgendwo angemeldet werden, nur damit sich der Autohersteller sagen kann, also guck mal, es ist unglaublich, die Nachfrage nach unserem Modell.
Der Film rennt.
Ja, aber das ist ja überall. Es geht ja immer ums Verarschen. Es ist Showbusiness durch und durch.
Das ist doch scheiße, oder?
Natürlich ist das scheiße. Und natürlich ist das ja auch einer der, das ist das, wo ich ja Hoffnung hatte, dass durch Corona vielleicht endlich mal so ein Auftrieb kommt, wo die Leute sagen, Mensch, wir müssen was ändern. Aber du siehst ja, wie die Leute wieder so kopflos einfach rumrennen. Es ist
gar nicht schnell sich wieder alles umdreht.
Ja.
Der Mensch ist halt einfach wahnsinnig anpassungsfähig. Das fand ich ja ganz faszinierend im Rahmen der Corona-Zeit, wie schnell Homeoffice ging, mehr zu Hause bleiben, in die Natur zu gehen, Abstand zu haben. Ja. Das, und alle sagten, ist ja gar nicht so schlimm, ne? Aber jetzt gibt es wieder die alten Freiheiten zurück und dann so, hot, dann wieder mal genauso wie vorher. So schade, dass wir nicht in der Lage sind, das, was wir jetzt Neues gelernt haben, doch ein bisschen mehr zu verinnerlichen.
Noch schlimmer, einfach so diese Idiotie, wie Leute selbst den Anspruch erheben auf etwas.
Ja.
Du kannst dem jungen Menschen keinen Vorwurf machen, dass er das nicht anders kennt. Höchstens sich selbst einen Vorwurf machen, dass man diesen jungen Menschen diese Werte offenbar nicht wirklich ausreichend näher gebracht hat. Aber ansonsten, wenn er so, hey, weißt du, hier kannst du wenigstens Party machen, was soll ich machen, den ganzen Tag zu Hause bleiben? Weißt du, und dann sind es die Ersten, die dann irgendwo ein Like geben beim Instagram, das ist Ronaldo. Ronaldo ist ein Waisenkind, dessen Eltern verstorben sind. Ronaldo lebt hier in einem dritten Weltland und hat nichts zu essen. Ah, der Arme und so, ey, da muss man echt zu schätzen wissen, dass man vollen Kühlschrank hat und so weiter und so fort. Aber zwei Stunden später, nicht mal zwei Wochen, Party, ich hab Anspruch!
Genau, alle treffen sich auf dem Parkplatz und machen die Mucke an.
Und es sind nicht nur die Jugendlichen, es sind ja die Erwachsenen ja genauso. Woher kommen denn diese ganzen hirnrissigen Geschichten? Weil es ist ja, das ist das, wenn du Pippi Langstrumpf, ich mach die Welt, wie sie mir gefällt, einfach mal komplett fehlinterpretierst und einfach denkst, so, ich sag einfach, was ich will und dann ist es okay, wenn ich das mache, was ich mache.
Ja, aber das darf dann aber auch keine Konsequenzen für dich haben. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig.
Ne, die würde eh keiner tragen.
Ja, eben.
Die würde eh keiner tragen.
Das finde ich ja schade, weil Pippi trägt auch die Konsequenzen.
Ja, aber am Ende des Tages, guck mal, das ist ja genauso wie, es ist so einfach, auf Donald Trump einzuschlagen. Es ist so einfach. A, haben wir alle so die Panik, dass er nochmal gewählt wird. Aber B, muss man sagen, der Grund, warum er erfolgreich ist, weil er am Ende des Tages ja auch verstanden hat, wie heutzutage das Geschäft halt läuft. Obama hat verstanden, ich muss die Jungen akquirieren, ich gehe dorthin, wo sie sind, im Internet, ich bin hip, ich bin cool, ich hänge mit denen aus, ich mache ein paar Hoops und so, kann Dreier werfen, geilster Typ und so, ich mag Jay-Z, ist voll gut und Beyoncé ist bei uns Dauergast. Und Trump hat einfach mal genau umgerechnet, so, wer sind denn eigentlich die Leute, die bis jetzt immer außen vor sind und so weiter, die hat er alle abgeholt und die fühlen sich richtig so, als wäre der Messias da.
Endlich einer, der uns versteht. Ja, stimmt. Es ist ja gerade in schwierigen Zeiten, in unsicheren Zeiten ist ja so ein sicherer Hafen, den er ja eigentlich ganz gut transportieren kann, leider, halt echt extrem wichtig.
Ne? Er steht ja für nichts, außer für etwas überhaupt zu stehen. Ja. Also er steht für den Gedanken, für etwas zu stehen.
Ja, das stimmt.
Wenn du als Milliardär es schaffst, den Leuten zu erklären, dass du nicht zum Establishment gehörst, also Glückwunsch, also das muss man schon können.
Ja, eigentlich können wir uns an Donald Trump ja ein Beispiel nehmen, weil wir sind ja so vom Typen her die Jungs, die nicht für die eine Sache stehen, sondern für viele Dinge.
Ja.
Aber das ist dann die Ultima Ratio sozusagen.
Ja, absolut. Also all das, also diese, was ihm ja vorgeworfen wird als Präsident, weil das ist ja das Problem. Er ist ja momentan sehr er wurde ja auch gewählt als Geschäftsmann. So von wegen, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann in Anführungsstrichen. Demzufolge muss er natürlich ein Land genauso führen, weil auch Merkel ist ja eigentlich so ein Manager. Und dann vergisst man aber so diese zwischenmenschliche Komponente, weil du kannst mit sonst so vielen Fakten daherkommen, ohne Emotionen verkaufst du nichts. Also, und es ist ja nicht so, als wäre das erste Mal gewesen. Ich glaube, da wir den gleichen Jahrgang haben, auch bei euch ist das Thema in der Schule mal Dritte Reich gewesen, Propaganda und allem, was dazugehört. Oder auch eben so tolle Filme, um auch den Filmpart wieder mit reinzubringen. 1984, Big Brother's Watching You und so weiter und so fort. Und dann stellt sie einfach mal fest, es ist 2020 und irgendwo hat einer den Schuss nicht mitbekommen. Und dann sind wir bei dem, wo ich halt sage, es ist halt schwierig, da sich selbst noch zu motivieren, in so einem Gewerbe unterwegs zu sein und auch wirklich sinnvolle Ideen wiederzugeben, den Leuten auch folgen oder die sie auch mit als Inspiration nehmen. Da ist für mich gerade echt eine ziemliche Sinneskrise gerade vorhanden, weil ich den Job mache, den ich mache, weil ich ihn gerne mache, weil ich Menschen grundsätzlich eigentlich, ich sag jetzt mal, lieben würde ich jetzt gerade ein bisschen so runterstufen aufgrund der Tatsache, wie sie gerade sind, aber doch schon sehr gerne habe und auch fasziniert davon bin. Aber es ist halt einfach unglaublich, dass du wie bei Watchmen, der eine Charakter, der dann immer sagt so, und I'm just gonna let them die. So, weißt du, so kommt mir das teilweise ein bisschen vor. Es klingt sehr düster, es ist sehr böse, aber das ist gerade current mood. Jetzt ein Instagram-Bild dazu.
Genau, machen wir gleich noch. Ich finde es ja sehr, sehr cool, dass du hier so offen redest und fühle mich jetzt irgendwie...
Alles andere wäre Zeitverschwendung, wenn ja, ich jetzt nicht offen wäre.
Viele reden ja auch nur Blabla. Und das ist ja das, was gerade bei mir so mitgeschwungen hat, als du das Thema Sinnkrise sagtest und mitspielen bei etwas, hinter dem man eigentlich gar nicht unbedingt steht. Wir kennen uns ja aus meiner ursprünglichen Tätigkeit des Influencer-Managers.
Ja.
Mit unseren Talents. Da habe ich ja schon damals auch immer wieder gemerkt, wie du diesem Thema ja auch, du akzeptierst es auf eine gewisse Art und Weise, stehst dem, aber hast ja versucht, möglichst viel Abstand zwischen dich und diese maximale Oberflächlichkeit der Branche zu bringen.
Irgendwie. Ja, weil es war aber auch sehr amüsant, weil es war dann immer so, also das ist dann, kommst du ja wirklich, ist ja wie so ein alter Fußballspieler, der den Ball einfach rollen lässt, weißt du? Der Jungsche ist halt so wie so ein Hund, der seinen eigenen Schwanz die ganze Zeit hinterherjagt und du so, ja, ist ja gut. Und du siehst ja viele von denen, die plötzlich in so einer Sinneskrise sind, so, weil sie ja plötzlich feststellen, so, oh, mein Leben geht weiter und es dreht sich halt immer das eine. Und dann sind wir bei dem, der Vorteil, den ich halt habe durch diese Vielseitigkeit, ist eben tatsächlich, dass ich von etwas nicht so schnell gelangweilt werden kann oder beziehungsweise mich nicht so schnell langweilen lassen muss.
Ja.
Wenn du ja so homogen nur mit einem Thema umgehst, fangen wir mal mit Videospielen an. Das ist ja am Anfang irgendwie auch ganz lustig, aber das Ergebnis siehst du ja auch an der Qualität der meisten Spiele dort draußen. Und auch das Paradoxon, dass halt sowas wie Nintendo Switch dann immer noch erfolgreich ist, trotz halt technisch gesehen der schwächeren Hardware, aber halt einfach so den besseren Content. Also so, dass es für sie sich noch rentiert. Also ich habe nicht verstanden, warum die PlayStation 5 noch, also ich sehe da einen etwas größeren Plan dahinter, aber es macht realistisch keinen Sinn, jetzt noch zum vierten Quartal dieses Jahres etwas zu veröffentlichen, weil die Leute mit ihren geschröpften Kurzarbeiter, ich war noch mal kurz im Urlaub, man weiß ja nie, wann es wieder möglich ist, Kassen dann über Weihnachten sich auch zweimal überlegen werden, wofür gebe ich jetzt Geld aus oder halt nicht. Aber die verfolgen da eine Langzeitstrategie, weil sie natürlich da versuchen, wieder so Marktanteile für sich zu manifestieren, was diesen Game-Markt angeht. Aber Videospiele, vor allem auch, wenn dann von 10 Veröffentlichungen auch wieder so Kino-like 7 neue Verfassungen von Spielen irgendwo sind, dann fehlt mir da schon so ein bisschen was. Und es gibt ja kaum noch ein Spiel, was ja ohne In-App-Käufe ja quasi dann irgendwie überhaupt noch existieren kann. Natürlich, weil das Risiko ist auch einfach geringer, weil du ja nicht so wie früher so, ey, ich setze mich jetzt 5 Jahre ran, mache ein Spiel ran. Aber es gibt ja auch wieder so diese kleinen, es gibt diese Ausnahmen, so wie Rockstar, die halt einfach GTA immer noch halt einfach total schröpfen, aber weil sie einen guten Content abliefern. Aber das wäre für mich als Game-Influencer eher zu wenig. Und heute rede ich wieder über Rockstar. Wobei, Peetsmeet machen es ja richtig. Die zeigen sich ja eher so im Kollektivspielen und das macht das ja unterhaltsam. Ja. Die lösen sich ja von den Spielen selbst. Aber wenn du so ein Spieletester wärst, dann hättest du so einmal im Jahr eine Veröffentlichung. Dort ist ein Top-Spiel, das nicht so, bis nächstes Jahr.
Ja, wobei du kannst dann Let's Plays machen und so. Du kannst es ja länger zerren, als du ein Kino-Review zerren könntest.
Das stimmt auch nicht. Auch da gehe ich anderer Meinung. Das Ding ist ja letzten Endes, weil halt Film ja genauso wie dieses manipulative, so Charts-Dinger. Ich meine, wie oft hast du damals noch Plakate? Wir sind ja alt, wir kennen noch so Litwas, so ein Plakat.
Selber viel geklebt früher.
Das Nummer 1 Album aus Amerika. Das war so total irrelevant für den deutschen Markt, aber das ist ja das, was es verkauft hat. So von wegen, ey, wenn das Nummer 1 in Amerika ist, dann muss es relevant sein, dann muss ich es kaufen. Aber damit holst du auch wirklich keinen mehr raus. Das ist ja so ein bisschen so, kannst du dich erinnern, wie oft ein Hersteller von Waschpulver dir versprochen hat, weißer als weiß? Und das immer in wie viel Generationen, dass du ja denkst, so eigentlich müssten wir schon längst bei Transparent mindestens angekommen sein.
Ja, die Reklame der 80er, da ging noch einiges.
Ja, aber das kannst du ja heutzutage den Leuten nicht mehr verkaufen, das Best-of, weil auch diese ganze Kategorisierung, wenn Leute nicht mehr weiter wissen und dann mal anfangen so, Prominente dann immer so per Alphabet einordnen zu wollen, so wegen A-Promi, B-Promi, C-Promi, Z-Promi. Und dann erlebe ich halt so viele Leute, die wahrscheinlich noch nicht eine einzige Publikation hatten, aber halt für sich halt so ihre Nische gefunden haben, dass sie einfach mal so überlebensfähig sind. Vor allem auch, weil die halt so in Eigenregie arbeiten, dass sie auch einen relativ kleinen Zirkus um sich herum haben und so noch weniger Abgaben haben, sodass am Ende noch mehr für sie übrig bleibt und so. Also ich finde es dann interessant, dass eigentlich das die Aufgabe eines BWLers sind, aber gerade die BWLer nur noch, die irgendwas von Reichweite erzählen und so weiter und so fort, aber das Prinzip von Marge nicht verstanden haben. Aber das ist halt, weil wir eine Wirtschaft haben, die tatsächlich so dermaßen außer Kontrolle geraten ist, dass du, also als Autonormalverbraucher, wo du ja gelernt hast, du kannst nur so viel ausgeben, wie du auch irgendwie verdienst, aber die Leute ja so, ja, aber jetzt ist es wichtig, dass wir dieses Quartal den Umsatz erhöhen, damit wir irgendwie wieder den Return of Invested in 5 Jahren ungefähr wieder so gegenrechnen und so weiter. Wer rechnet so? Also kein normaler Mensch macht das, sondern nur Unternehmen. Und die müssen aber natürlich dann jedes Mal Showbiz den Leuten immer irgendwie was vorhalten, so von wegen, das läuft. Ich meine, wir denken irgendwie so, geil, weißt du, Streamingdienste, CDs, Platten, also habe ich alles gar nicht mehr und so weiter, weil sich keiner einen Kopf macht, wo wir darüber gesprochen haben. Für die Leute ist ja fast Content schon umsonst, aber ich habe bis jetzt noch nichts von einer schwarzen Null bei Spotify gehört.
Ja, das stimmt schon. Das ist ja, das ist eine Wette auf die Zukunft.
Ja.
Ne? Also, ja. Aber auf der anderen Seite ist das ja Evolution, also auch Evolution im Geschäft. Also es ist ja völlig normal, dass ich...
Die CD hast du produziert, weil sie dir mehr Geld eingebracht hat. Du hast weniger Ausgaben gehabt als Plattenhersteller und hast damit halt einfach mehr Geld. Du hast ja denselben Betrag gehabt, manchmal sogar noch mehr, weil eine CD war ja neuer, moderner, und hast aber die Mördermarge dabei gemacht. Mhm. Das war ein Geschäft auf, ich mache mehr Geld. Jetzt ist ja nur noch so, eines Tages wird das richtig krachen.
Weil es dann nur noch uns gibt und wir alles dominieren können und bestimmen können.
Ja, man guckt ihm an, ProSieben, deren Aktie ja auch komplett so in den Bach runtergegangen ist, weil der damalige Geschäftsführer es ja nicht geschafft hat, sich mit RTL an einen Tisch zu setzen. Jetzt sind sie auch Übernahmekandidat hier für entweder für irgendein tschechisches Unternehmen oder sogar Berlusconis Company steckt irgendwie so dahinter. Weil die Deutschen halt einfach so eitel mit sind, weil sie halt denken, dass halt, RTL ist ja der Meinung so, wir haben das Angebot, wir können Netflix und Co. trotzen und so weiter und so fort. Ja. Okay, das ist eine sehr interessante Wette. David gegen Goliath, läuft.
Ist ja nicht mal David gegen Goliath. Also das ist ja, also gerade, ich glaube, das irgendwie auch Joyn, dieses ganze Konzept, wo ich denke, da wird ja wirklich eine Menge Geld.
Die vertragen sich ja noch nicht mal. Das ist ja, alle denken ja, Joyn ist ja eine hundertprozentige Sat1 ProSieben Company. Aber da ist ja irgendwie auch noch so, nicht, dass ich da was Falsches sage, aber da ist ja auch wieder, ist ja auch wieder so ein Joint Venture. Und da ist ja auch nicht so, wir ziehen an einem gemeinsamen Strang, sondern da hat jeder so seine eigene Policy. Und das Ergebnis siehst du ja in dem, was da passiert. Und ich meine, gerade du bist ja super interessiert an Joint, weil da ja 2, 3, 599 Influencer sind, die in irgendwelche Formate reingeschmissen werden. So von wegen, so kriegen wir online die Internet-User auf jeden Fall wegen ihrer Lieblinge mit irgendwo rein. Aber das sagt dann nichts über die Content. Und dann hast du, um das mal abzurunden, dann hast du Influencer, die erst recht durch sowas in eine Sinneskrise irgendwo kommen, weil viele von denen treffen plötzlich Persönlichkeiten und Macharten, so, die nichts damit zu tun haben, was mit ihrem Universum geht. Viele werden ja erstmal richtig so quasi, also du siehst ja, wie bescheiden die auf einmal werden, wie die plötzlich so, oh krass, die haben das und das gemacht. Und die bislang einfach nur 12-Jährige hatten, die sie halt hochgejubelt haben und dachten so, oh, ich kann doch nicht mal mehr U-Bahn fahren, weißt du, weil die Leute kreischen und so, das ist einfach zu krass und so, tut mir leid. Deswegen fahre ich nur Mercedes-Benz AMG, danke, VIP-Leasing. Das sind dann plötzlich so die Probleme. Und dann hast du auf einmal ein Format, wo du eben die Brücke schlagen sollst zwischen alter Welt und neuer Welt. Aber soll ich dir sagen, weil der geilste Player von allen ist, wo die Leute den kaum auf dem Schirm haben? Kai Pflaume.
Den habe ich sehr wohl auf dem Schirm.
Ja, aber Kai Pflaume hat es einfach verstanden. Der weiß, wie er Mutti, Omi, Opi happy macht mit dem Format, was er dann im Fernsehen macht, aber hat einfach auch schon den Sex-Appeal entwickelt, dadurch, dass er auch auf seine Söhne hört, sich auch austauscht, diese Sneaker-Szene plötzlich mit drin ist, plötzlich mit einem Knossi am Start ist und so weiter und so fort. Und Kai Pflaume ist ja nicht unbedingt so, wo du sagst, Samstagabendshow. Der braucht keine Samstagabendshow. Der macht hier seinen, wer weiß denn sowas? Feiert es dann einfach so total und für durch, ist der Scheck ist in der Post und dann macht er noch so nebenbei die ganzen anderen Geschichten, um als Persönlichkeit immer noch relevant zu sein. Da ist Kai Pflaume einzigartig.
Was macht der nicht auch irgendwie so ein neues Business auf in unserem Kontext hier im digital online?
Würde mich nicht wundern.
Und der sucht, ich glaube, also der war ja.
Meinst du was wie Andreas Türk zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, ja.
Ja, Andreas Türk ist ja auch. Andreas Türk hast du ja auch so, der war doch damals so. Der denkt, der ist jetzt auch, so viel ich weiß, seine Schäfchen noch im Trocknen und kann das auch alles so in Ruhe beobachten und so weiter. Und der hat gar nichts mehr mit, ich stehe in der Öffentlichkeit, sondern er macht auch einfach so sein Business. Und dann sind wir auch so, was ist der denn jetzt? Ah, ist der Z-Promi oder was auch immer? Nein, der ist ein Unternehmer.
Ja, was bei Andreas Türk halt total faszinierend ist, zwar ist die ist mit Buzzword, mit dem Influencer-Thema, sozusagen die Kunden, die er bedient, die Fans und Co., die kennen ihn zwar nicht als den tollen Moderator, aber die Marketingabteilung von Sky, wo da sitzt ja dann eine 35- bis 40-jährige Marketingfrau meinetwegen, mit der er dann viel zu, die kennt ihn sehr wohl noch und findet ihn richtig cool. Also der hat ja
einer der Gründe, Standing. Warum ich viele meiner Jobs immer noch machen konnte. Das ist, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist ja so.
Ja, also lebst du von dem Fame der Vergangenheit?
Indirekt schon. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Wurst umsonst bekomme. Gerade auch in einer Stadt wie Berlin ist es immer so interessant, dass ich meine, ich bin gebürtiger Berliner, ich kenne die Stadt. Also gerade Berlin kann dir so ins Gesicht sagen, es ist mir noch egal, was du beruflich machst. Entweder du bist cool mit den Leuten oder du bist nicht cool mit den Leuten und dann baust du dir ein gewisses Netzwerk auf. Also hier haben Leute auch einen Pol, die hast du in keiner Bunte, die haben keinen YouTube-Kanal, keinen Instagram-Account, aber wenn du dich mit Leuten, das ist ja überall auf der Welt, wenn du dich mit Leuten gut verstehst, verstehst du dich gut mit Leuten. Aber tatsächlich ist es so, es macht schon einen Unterschied, wenn Leute mit dir noch ein positives Ressentiment haben. Und darum geht es mir auch. Es geht ja am Ende, egal was, wenn wir über Business reden, über Zahlen, Reichweite und so weiter und so fort, am Ende kommt es darauf an, wen kennst du. Und du wirst dich nur an Leute erinnern, wo halt eine emotionale Bindung irgendwie stattfindet. Ansonsten, wenn du nur eine Zahl bist, dann bist du einfach nur eine Zahl.
Ja, ich glaube, das ist ein Bonus, den du und meinetwegen auch Andreas besitzen, dass sie in den 90er, 2000ern irgendwie eine Menge Aufmerksamkeit hatten. Aber trotzdem hast du dich ja auch jetzt extrem krass weiterentwickelt, weil ich finde es ja so faszinierend, was du für ein, ich weiß nicht, ob du das schon immer hattest. Hattest du schon immer so ein Filmwissen eigentlich auch und so diese Begeisterung oder hast du dir das irgendwann angeeignet?
Nee, weil ich ein Schlüsselkind bin. Jetzt kann man das ja sagen, ist ja schon verheert, aber ich bin ja mit den ganzen Raubkopien ja schon groß geworden. Damals, wo du Sachen noch nicht so illegal ziehen konntest, waren Raubkopien das große Thema. Und ich bin im Märkischen Viertel groß geworden, also Reinickendorf. Beide Eltern berufstätig. Und dann bist du nach der Schule dann nach Hause und wir waren so mitunter so die Ersten, die im Block, also tatsächlich der besagte Block, von dem auch Sido gesungen hat, die auch einen VHS-Videorekorder damals hatten und demzufolge war dann immer schon so Home-Kino schon bei uns. Und dadurch, dass wir aber sonst keine Familie waren, die jetzt in Geld schwimmten und halt irgendwie uns reisen da komplett, das finde ich mal interessant, wenn du dir so viele Influencer anschaust, ohne jetzt Namen zu nennen, weil dann klingt es gleich, als würde ich sie bashen oder so, das stimmt ja nicht. Das ist ja auch ganz gut, aber viele von den Namhaften, gerade von den Damen, sind nicht so, dass irgendeiner so aus der Gosse sich hochgearbeitet hat und jetzt so von wegen, oh, also ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine Hermes-Tasche mir leisten konnte, ich so, hättest du auch einfach die von deiner Mutter nehmen können. Aber bei mir war das tatsächlich so, dass eben dadurch, wenn du das halt nicht hast, dann kompensierst du halt sehr viel. Darum verstehe ich ja auch viele Kids, wie die mit Multimedia auch umgehen, die teilweise, das ist ihr einziger Bezug irgendwie auch so zur Außenwelt tatsächlich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, in Berlin, und es hat mich auch erstaunt, wenn es halt Leute gibt, also Kids, die halt irgendwo in Lichtenberg oder noch weiter im Osten irgendwie dann groß werden, die dann so sozial zurückliegen, dass sie noch nicht mal für die ist es was Besonderes, nach Mitte zu kommen. Achso, und ich meine, also das war jetzt nicht das Problem, was wir hatten, aber wenn du in so einem Märkischen Viertel groß geworden bist, also ich meine, du bist nicht ortsansässig, aber das ist schon sehr im Norden gewesen, eigentlich ganz geil. Also Reinickendorf ist der größte gemeinsame Bezirk, ist jetzt nicht so Ghetto wie Almaty. Wir hatten auch sehr viel Grün da draußen, aber du warst halt einfach außen vor, wir waren direkt an der Mauer. Und demzufolge war für mich der Kurt-Schumacher-Platz, das ist so ein Platz, der so vor dem Flughafen Tegel irgendwo ist, das hatte für mich so die gleiche Größe, wie wenn man jetzt vom Kudamm irgendwo halt spricht oder so. So klein war das. Und dann dadurch, dass du halt nicht viel rumgekommen bist, ich hatte halt den Vorteil, dass ich zweisprachig groß geworden bin, dass mein Vater ursprünglich aus dem Kongo-Brazzaville ist und ich mit ihm dann Französisch gesprochen habe, ich dadurch zur französischen Schule durfte. Dadurch hatten wir auch mal Zugang zu den französischen Kinos, konnten uns Filme vorab gucken. Wir hatten die Alliierten an der CIA im Outpost, auch im US-Kino die US-Filme angeschaut. Und dann hast du in deinem Kopf einfach so diese Reise fortgeführt, Comics gelesen, du hast einfach hinter Pixeln einfach eine komplett andere Welt gesehen damals, bevor es fotorealistisch und Anti-Aliasing und Ray Lightning und so weiter alles gab, sondern das war einfach meine Realität. Tatsächlich, wenn hin und wieder Leute sagen, oh, Patrice, also ich kann ja auch, ich versuche ja immer von A nach B immer direkt irgendwo auch zu sein, aber das ist jetzt kein Scheiß, aber all das, was ich ein bisschen so an Charme besitze, das kannst du ja nach MeToo ja kaum noch sagen, ist tatsächlich alles geprägt von Roger Moore, Sean Connery bei James Bond. Wenn du dir so eine Filme angeschaut hast und diese flotten Sprüche oder was auch immer oder So ist mein Verhältnis zu Filmen und das definiert auch meine Liebe zu Filmen und auch so die Möglichkeit, auch so diesen Escapism als solches, so dir neue Welten anzuschauen. Und bedenk mal, jetzt bei Instagram hast du ungefähr schon 250 Mal am Tag Bali irgendwo gesehen, weil da irgendeiner gerade unterwegs ist. Aktuell ist es Griechenland. Damals musstest du dir einen James-Bond-Film anschauen, um Ecken zu sehen, von denen du noch nicht mal was gehört hattest. Wo du nicht mal nachgoogeln konntest, wo das ist, sondern so, wow, krass, wo das wohl sein mag.
Und dann sozusagen diese Leidenschaft immer so ein Hobby gewesen quasi, oder?
Ja, ein Hobby und später habe ich dann auch bei der FNAC habe ich gearbeitet, in der Filmabteilung. Und so hat sich das einfach dann durchgesetzt. Du wolltest die Filme im Original schauen, du wolltest die Uncut-Version von RoboCop haben. Dann wurde es halt richtig nerdig. So, weißt du, man sieht so richtig, wie ihm die Hand abschießt und so, ne? Das ist eine geschnittene Version nicht, die ist nur 16. Und Film war schon immer das große Ding. VHS, wie gesagt, wir hatten alle James-Bond-Filme, die habe ich alle. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit einem Kollegen wie Robert Hofmann, der jetzt erst zu dem letzten James Bond sich die Aufgabe gestellt hatte, auch in der Koop, sich alle James-Bond-Filme anzuschauen. Ist das zum Beispiel, dann sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit, super spannend, seine Perspektive auf die Filme zu sehen, weil er natürlich jetzt anders geprägt ist.
Ja,
also
klar,
der fängt an zu sagen, ja, ist aber ganz schön sexistisch. Und du so, ja.
Aber damals.
Aber er respektiert und liebt sich schon sehr, die Frauen.
Tja, das sind so die ersten Pickup-Artists sozusagen gewesen, ne? John Connery und Co.
Ja, aber ich zum Beispiel, ich sage, also ich denke, trotz James Bond bin ich jetzt kein Frauenfeind geworden, ganz im Gegenteil, weil ich meine, die größten Figuren waren die starken Frauen. Sie hatten zwar komische Namen, wo auch Austin Powers sich dann irgendwie totgelacht hat oder so.
Alotta Vagina, oder wie ich
sage? Ja, Alotta Vagina war dann bei Austin Powers, aber hier Pussy Galore ist ja zum Beispiel. Bambi und all so eine Geschichte, aber zum Beispiel, aber diese Frauen hatten immer was zu sagen. Klar hat er sie am Ende dann irgendwie ins Bett gekriegt und so, aber zum Beispiel auch eine Grace Jones, die zum Beispiel, da wusstest du schon, das sind starke Frauen. Deswegen hatte ich nie dieses Ressentiment, Frauen werden unterdrückt oder so, weil ich bin nur mit taffen Frauen groß geworden. Sigourney Weaver hat einfach mal so Ass gekickt einfach und nicht so, wir besetzen jetzt mal eine Frau, sondern es hat einfach von der Story gepasst. Deswegen war auch Aliens einfach auch so ein geiler Film von James Cameron.
Welcher ist der beste?
Aliens.
Der zweite, ne?
Ja, James Cameron.
Ja, stimmt. Das ist auch mein absoluter Favorite, einer meiner Top 5 Filme, würde ich sagen. Trotzdem weißt du auch alles über alle Filme. Du weißt
nicht alles.
Aber so finde ich, in meiner Wahrnehmung ist es so. Also du kennst erstmal fast alle.
Alte
dann
Filme.
Kennst ja auch die, auch bei den ganzen neuesten. Würdest du jetzt hier bei Tenet, weißt du wahrscheinlich auch alles, wer Regie geführt hat.
Der ist super schwer.
Ja, aber auch, was Nolan noch für Filme gemacht hat. Wer da mitgespielt hat und so weiter. Wo hast du das alles reingezogen? Klar, online, verstehe ich, aber das kostet ja auch eine Menge Zeit. Hast du das so aus reinem Bock?
Also das ergibt sich. Also es ist vielleicht eine gewisse Form von Autismus, aber also ich bin jetzt kein Faktenchecker, der irgendwie so die ganzen Baseball-Scores
fühlt sich so an. Kennt.
Nein, es ist einfach wirklich, weil ich sehr viele Filme gesehen habe und auch Film als unglaublich große Inspirationsquelle immer verstanden habe, weil du auch sehr viel, das ist das, wo ich mich ein bisschen schwer tue, das ist so ein bisschen wie mit der Musik gerade. Musik wird ja quasi nur, also es war schon immer Musik, also es war immer Musikbusiness, das Geschäft mit Musik, aber die erfolgreiche Musik, du hast aber dann trotzdem darauf gesetzt, mit Emotionen Leute abzuholen, ihnen ein gutes Produkt zu geben, Mund-zu-Mund-Propaganda und das ist halt immer und immer wieder sich verkauft. Wenn du es mal so siehst, ist kein Unternehmen so erfolgreich darin wie Disney. Und Disney ist ja noch großartig darin, weil die ihren Film ungefähr 20 Mal neu verkaufen können. Sei es jetzt zum Beispiel nochmal Mulan in der Realverfilmung oder so. Sie verkaufen die Idee immer wieder, weil du eine gewisse Bindung zu dem hast, was halt Disney geschaffen hat. Und bei der Musik ist es genauso. Da war es halt so auch dieser Hip-Hop-Spirit. Ich möchte besser sein als die anderen und so weiter und so fort. Heutzutage, das muss auf Spotify funktionieren. Darf nicht länger als 3:11 sein und keine Intros. Der Beat muss sofort einsetzen. Muss und deswegen klingt auch alles immer so homogen, immer gleich. Damit kann ich einfach musikalisch nichts mehr anfangen. Und bei vielen von diesen Filmproduktionen das Gleiche. Also es ist ja auch so, die Studios haben ja immer mehr ein Problem damit, einen Film aufzubauen, weil das alles aufzubauen unglaublich aufwendig ist, wohingegen mit einer Serie das alles viel einfacher ist und du halt auch wie das Langfristige auch wirklich kalkulieren kannst. Du hast einen besseren Cashflow als jetzt bei Filmen und das wird dazu führen, dass es immer weniger gute Filme geben wird. Und während auch damals jemand so wie ein Kubrick sich zum Beispiel ganz bewusst für eine ganz bestimmte Linse entschieden hat, um halt so einen bestimmten Look zu haben, der die alle aufgekauft hat, die es irgendwo halt gab, in allen Facetten und so weiter, der eine richtige Wissenschaft draus gemacht hat, hast du das Gefühl, dass die Leute alle mit den gleichen Presets irgendwo arbeiten. Alles sieht nach Kino aus, aber hat weniger Charme als Pantoffelkino, so finde ich.
Siehst du da jetzt eine Gefahr, dass auch das, was...
Keine Gefahr, eine Herausforderung.
Ich sehe es nie als Gefahr. Also Gefahr, für mich ist es eine Gefahr, weil ich genieße ja, einen Film zu gucken, mich voll reinzutauchen, die klassische Heldenreise durchzumachen und zu sagen, danach gehe ich raus, ach, das war jetzt gut. Und ich ertappe mich ja regelmäßig, aber ich gucke ein paar Netflix-Serien oder sowas. Ich weiß ja, am nächsten Tag gar nicht mal, worum ging es eigentlich. Kann ich die nochmal gucken?
Wobei, Umbrella Academy, zweite Staffel, kann ich dir, das habe ich total abgeholt. Da bin ich total zu Hause.
Genau, es gibt so einige Highlights. Das finde ich ja wiederum eigentlich, was Netflix da ja geschafft hat, ist ja irgendwie doch eine Story viel länger erzählen zu können, weil sie haben so eine abgeschlossene Serie von 8 Folgen plötzlich. Also es ist ja eigentlich wie ein Film. Mhm. Das kannst du ja im Kino wiederum nicht bringen. Also eigentlich kannst du ja sogar noch mehr erzählen, theoretisch.
Außer Star Wars-Fans, die geben sich das immer so zur Veröffentlichung einer neuen Star Wars. Wir machen den Star Wars-Marathon.
Ja, aber dann hast du das ist ja noch länger dann. Aber ja, ich weiß auch nicht, wo das irgendwie hinführt. Nichtsdestotrotz feiere ich das auf der einen Seite, dass ich es gut finde, dass ich jetzt mehr Freiheiten habe, was die Wahl meines Filmprogramms angeht oder meines Unterhaltungsprogramms. Auf der anderen Seite war ich sehr bestürzt, als ich so eine Nachricht gelesen habe gerade, dass Netflix jetzt auch, was ich ja schon bei YouTube immer hasse, aber da kommt, glaube ich, unser Alter dann ein bisschen raus, dass es jetzt die Geschwindigkeit einstellen kannst, dass du ja auch Netflix schneller stellen kannst.
Ja.
Alter, was ist denn das für ein Albtraum? Also,
ja, aber alles, was Netflix gerade macht, spricht ja dafür, wie Menschen auch
tatsächlich... Ja, die bedienen ein Bedürfnis.
Na, alleine, dass sie Game-Shows jetzt auch haben. Warum haben sie Game-Shows? Weißt du, warum sie Game-Shows haben? Du kannst ja sogar Jeopardy, kannst du dir auf Netflix anschauen.
Nee, hab ich nicht mitgekriegt.
Weil sie eben tatsächlich... Also, die Auswahl, das sind ja Sachen, die du so nebenbei mitbekommst. Gerade auch, wenn du technikversiert bist, wenn du halt Film interessiert bist. Bei mir war es halt wichtig, Surround. Ich habe damals den ganzen Sommer nur gearbeitet, um diesen Yamaha Surround Verstärker zu haben, um halt echt einen Surround zu haben, weil 70% dessen, was du wahrnimmst, ist der Sound. Ja. Das war mir so wichtig. Und dann kriegst du auch so natürlich so diese technischen Entwicklungen mit. Und damals ja, bevor es Sky gab, gab es ja bei uns auch Premiere. Premiere hatte damals ja schon dir die Möglichkeit zu geben, einen Film dir auszusuchen zu der Zeit, die du willst. Haben aber dann festgestellt, dass die Leute überfordert waren. Deswegen sind sie ja zu diesen Zeitschleifen gegangen, dass du dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dich dann reinlocken kannst und das mit einer begrenzten Auswahl an Filmen, damit du nicht so überfordert bist. Ja. Und das versucht ja auch Netflix die ganze Zeit immer so gegenzusteuern. Und außerdem wissen sie ja selbst, dass sie so viele Inhalte haben, dass du ja nicht nur überfordert bist, was gucke ich mir überhaupt an, sondern wann soll ich das mir überhaupt anschauen?
Das ist echt Stress.
Und wahrscheinlich, weiß nicht, ob du das irgendwie auch hattest, also auch MTV war ja deshalb auch so erfolgreich, weil es nebenbei auch laufen konnte. Und wenn du das Video gerade dann mal nicht gesehen hast, du weißt, hey, irgendwann in der nächsten Stunde kommt es wahrscheinlich eh nochmal, so wie beim Radio irgendwo, und dann kannst du es dir nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht gab es nochmal eine Premiere, die dich interessiert hat. Aber grundsätzlich lief es immer nebenbei. Und genau dafür sind diese ganzen Game-Shows und so weiter, sie sind nicht so wichtig, sie sind halt belanglos, aber du bist zu Hause nicht alleine. Und das spricht ja wieder für das, was ich ja anfangs über Zemeckis gesagt habe. Der sagt, es ist schon was Besonderes dabei, wenn du was in einer Gemeinschaft dir irgendwo auch gibst. Und die Leute haben wieder eine Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Weil was nützt dir all das Wissen über Inhalte, wenn du dich nicht austauschen kannst oder sie relativieren kannst? Ich meine, ohne die Sterne, die Fixsterne, bist du ja ohne jetzt GPS und so weiter und so fort im klassischen Sinne ja aufgeschmissen, was die Orientierung auf offener See angeht. Hm. Dann fühlst du dich einfach nur verloren.
Ja, stimmt. Und durch jetzt diese ganze Corona-Action haben wir ja auch nochmal gemerkt, wie wichtig uns Gemeinschaft ja auch ist.
Jetzt auf einmal.
Genau. Also es hat jetzt ja eigentlich Kino die besten Voraussetzungen für nicht ein Reboot, aber zumindest so für so einen Start mit...
Problem ist ja trotzdem, die hygienischen Maßnahmen sind nach wie vor ein Problem. Aber ich glaube, du kannst dich eben tatsächlich... Also eigentlich hat Kino meines Erachtens wirklich alle Parameter, die es wirklich tatsächlich, wie du gerade sagst, auch wirklich so rebooten. Weil was du in erster Linie brauchst, ist ja im Falle eines Ausbruchs musst du es ja nachvollziehen können, um halt sozusagen die Kette quasi wieder so zum Ursprung zu bringen oder sie auch irgendwie auch Einhalt zu gewähren. Wenn du eben tatsächlich auf das, was ich vorhin erwähnt habe, also eine Social Night machst, also jenseits von Social Movie Night, sondern auch wirklich so eine Sehgemeinschaft machst und so, hast du ja quasi digital ja auch schon den Eintrag, wer da ist, du checkst dich ein mit deinem Handy und so weiter und so fort. Also hast du ja darüber auch schon mal eine Übersicht und so, könntest es besser kontrollieren. Das Problem ist halt tatsächlich, dass wir jetzt wirklich uns gegenseitig wieder mehr vertrauen müssen, mehr Transparenz, aber dabei unsere Menschlichkeit nicht verlieren dürfen. Weil ich habe gerade auch ein Problem, jetzt mal komplett random. jetzt heute wieder gerade mit einem Zulieferer gerade telefoniert, weil es ein Problem mit einer Lieferung gibt von etwas aus Amerika. Weil es da eine Preisdifferenz von $2 gibt und ich irgendwo nachweisen muss, warum, was da genau in diesem Paket drin ist. Es geht um $80 und es geht um Plastikfiguren, die da drin sind, 3 Stück. Und die machen das gerade so, als würde ich gerade versuchen, Plutonium nach Iran zu verschiffen oder so. So kommt mir das.
Zoll klopft schon an der Tür, ne?
Ja, und dann denke ich, und ich habe ihnen alles an Material auch zugekommen und habe auch das plausibel erklärt und so weiter und so fort. Aber die sind so festgefahren in ihrem System, dass da jetzt gerade irgendeine Fracht droht, wieder zurückgeschickt zu werden, nur weil sie der Auffassung sind, aber sich an die Regeln halten müssen, nicht einfach das Paket aufmachen können, was Bullshit ist, weil bei jedem Verdacht könnten sie es sofort aufmachen. Das heißt also, es entsteht nichts Produktives gerade, nur Frust, weil die sich an feste Regeln halten. Das ist dann, wenn etwas schief läuft. Aber wenn du es tatsächlich so transparent haben würdest und so weiter und so fort und ich dann nicht in Sorge machen müsste, dass sie mir ständig dann irgendwie vorhalten, so, ey, du hast das und das gemacht, dass ich das Gefühl hatte, Big Brother-mäßig die ganze Zeit beobachtet zu werden, wäre das ein wirklich so komplett fließender Verkehr und das würde unser Leben so viel einfacher machen. Wir könnten, wenn wir mehr Vertrauen zueinander hatten, könnten wir wirklich über Fahrgemeinschaften irgendwo nachdenken. Aber Menschen sind solche Arschlöcher, dass sie sogar Carsharing nicht mal wahrnehmen. Denn kauf dir ein eigenes Auto, wenn du einen auf dicke Hose machst. Wenn du rauchen willst, dann kauf dir ein eigenes Auto. Mach da drinnen, was du willst. Fahr ohne Hose, unten ohne, weil es ja keiner denn sieht. Und mach deinen Lifestyle. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, Autos zu sharen in der Form, sodass deine Kosten halt minimal sind, dann hab doch wenigstens Respekt für die anderen Bürger und so. Aber nee, machst du auch nicht. Was wäre eigentlich die einzige Konsequenz, die du machen müsstest? Du müsstest in Fahrzeuge eine Kamera einbauen, die dich ja permanent irgendwie dabei filmt, um zu überprüfen, ob du
das,
was machst.
Das verletzt meine Persönlichkeit.
Ja, siehst du, also...
Aber erstmal mache ich das Auto Schrott.
Also. Ja, aber Menschen sind einfach mal grundsätzlich auch Arschlöcher. Das muss man auch mit berücksichtigen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir irgendwo ein Vertrauensverhältnis irgendwo halt haben, wo es eben auch das, die drei sehr schwierigen Punkte unter ein Dach zu bekommen. Das könnte überall wirklich funktionieren.
Ja, ich glaube, die Challenge...
Da wüsste ich auch, wenn der Influencer mir erzählt, ob er 1 Million Reichweite hat, ob die auch wirklich alle so als Kunde in meinem demografisch relevanten Bereich sind oder ob das irgendwo in Singapur irgendwelche Jungs sind, die noch nicht mal aufs Display gucken, sondern einfach nur so einen Wedel-Mechanismus haben.
Oder dem Kunden, der Marke sozusagen, für die der Influencer Werbung machen soll, nicht zu erzählen. Oder dass es glaubwürdig ist, dass, ja, das passt perfekt, deine Marke und der Influencer. Und der hat da auch voll Bock drauf, für diese Marke Werbung zu machen. In Wirklichkeit, ja, dann, ach komm, mach mal bitte, komm, gib 50.000 Euro.
Und das ist
scheiße.
Schade.
Ja, ist unaufrichtig.
Ja, aber weil sie, und gerade die jungen Menschen, die irgendwie mal so immer auf Nachhaltigkeit sind, von denen würde ich das auch mehr erwarten, dass sie auch Interesse daran haben. Und dann sind wir auch wieder zu dem Anfangsding, dadurch, dass sie aber so homogen sind, sind sie irgendwann mal in so einem Feld drin, dass sie so abhängig davon sind. Und noch nicht mal mehr nur wirtschaftlich, sondern alleine auch psychisch sind sie so dermaßen abhängig davon, dass sie fast schon so einen Entzug haben und dann an ihre eigene Persönlichkeit zweifeln, wenn da irgendwie mal so ein Abfall kommt, aber das dann nicht irgendwo, dann nicht die Fähigkeit haben, Thema Justin Bieber ist ja genauso ein Thema, Justin Bieber ist ja deswegen erst so abgehoben, ich glaube, die Ehe hat ihm ganz gut getan und so weiter, das ist eins der schlechtesten Konzerte, die ich je gesehen habe, war Justin Bieber und Justin Bieber kann ja singen, er kann ja tanzen, er hat ja Talent, aber wenn du ein Umfeld hast von Leuten, die auf dich aufpassen, die alle aber auf deiner Gehaltsliste sind, hast du kein echtes Feedback und das führt dann dazu, dass du deinen Umfang halt einfach versifft, verdrogt, einfach auf der Bühne bist und dann deine Einsätze ständig verpasst und sozusagen den Leuten, die dafür sorgen, dass du Geld hast, nämlich den Zuschauern, einfach mal ein scheiß Produkt ablieferst. Und dann aber keinen hast, der sagt so, ey, das war echt kacke, was du heute gemacht hast.
Ist dir das auch mal passiert?
Nee, Gott sei Dank nicht. Dafür hatte ich schon immer ein sehr heterogenes Umfeld. Leuten, denen es einfach relativ egal ist. Leute, also nicht so, siehst meine Familie war immer für mich da und so. Meine Familie hat es nie verstanden, also was das irgendwo angeht. Aber dadurch, dass wenn du so vielseitig interessiert bist, dann kriegst du auch einfach vielseitige Informationen mit. Bei mir war es immer ein ganz anderes Problem. Bei mir war es ja nie ein Problem des Höhenfluges, auch wenn es halt Leute vielleicht, die mich beobachtet haben, nicht so mitbekommen. Ich bin durch Glück an all diese Sachen rangekommen, die ich gehabt habe. Ganz ehrlich, die ich dir gerade erzählt habe, Film war für mich immer etwas sehr Emotionales, Musik war für mich etwas Emotionales. Dann habe ich die Möglichkeit gehabt, damit Geld zu verdienen, dass ich mir sowas halt anschauen konnte. Oder dass ich davon berichten konnte, ey, ich bin hier mittendrin und so weiter und so fort. Und ich war in erster Linie immer Fan. Und das bin ich bis heute. In erster Linie bin ich Fan und ich freue mich, wenn ich das mit Leuten teilen kann. Aber bei mir war das halt immer so, dass ich manchmal das nicht verstanden habe, weil so ein komisches Klingt mal, ich habe mich nie so wichtig genommen, aber habe nicht verstanden, was für ein Output du einfach da hast. Also was Leute wie Leute auf das reagieren, was du halt irgendwo halt machst. Also ich, wie gesagt, komme aus dem Märkischen Viertel, als ich bei MTV angefangen habe. Beim ersten Jahr habe ich dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr maximal, bevor ich bei MTV angefangen habe, wollte mir die Bank meine Karte oder mein Konto löschen wegen 300 D-Mark Minus.
Oh Mann.
Dann fange ich bei MTV an, beantrage meine erste Kreditkarte in meinem ganzen Leben. Ich bekomme eine Goldkarte. Also nur der Name Goldkarte. Heutzutage wissen wir, es muss eine Blackkarte sein oder so. Aber ich bin durchs Büro gestolziert und ich habe eine goldene Karte. Ich habe eine goldene Karte. Weil aus meinem Ghetto-Mind denke ich so, krass, ey.
Geschafft.
Geschafft, ich habe eine goldene Karte. So, mein Konto wird nicht gelöscht. Das ist so da, wo ich halt herkomme. Und die Leute haben es aber immer so wahrgenommen, so, warum musst du denn jetzt hier so auf dicke Hose machen? Jedes Mal bin ich ja nach München geflogen, mindestens einmal die Woche, habe den neuesten Mietwagen immer bekommen. Die Leute mochten mich am Flughafen, hast du mal ein Upgrade bekommen und ich habe mir einen gefeixt, dass du irgendwie so Golfklasse gebucht bekommen hast und auf einmal kriegst du die neue E-Klasse. Ich so, oh, wow. Ja, so weit. Elektrische Fensterheber auch hinten, so auf dem Level. Yeah. Weißt du, da kommst du halt an, denkst so, dicke Kiste und für die ist einfach nur so, warum musst du jetzt, ich bin hier den ganzen Tag im Büro, der fliegt hier mal einmal hier kurz rein, raus, macht hier auf Aligali und freut sich jetzt über eine Mercedes E-Klasse. Das musstest du erstmal lernen und deswegen habe ich auch Verständnis für diese jungen Influencer, die meistens sich an die Hand genommen werden, mit dem Unterschied, dass die aber keine Vermittler haben und gleich so viel Geld bekommen, dass die also aus ihrer Perspektive so unabhängig sind, dass sie auch sehr beratungsresistent sind. Ich verstehe das und wüsste halt, dass du mit denen ganz anders reden musst.
Da könnte ich jetzt richtig viel zu erzählen.
Ja, ich weiß. Aber das wäre auch nicht fair, weil letzten Endes ist es ja auch ein Vertrauensverhältnis, was du hast, deswegen verstehe ich es auch.
Ja, aber auch, ich hätte gerne schon irgendwie mehr gecoacht, als ich vermarktet habe, sage ich mal so. Ich merke schon, dass dieses ganze Werbungsreklame-Thema, was ich seit über 20 Jahren mache, also ich fand es in den 80ern irgendwie geil.
Ja, natürlich, weil Coca-Cola oder Pepsi, Michael Jackson halt oder
so,
Prince.
Aber du hast einfach eine Welt aufgemacht und jeder wusste, das ist eine Scheinwelt.
Ja.
Das ist ein Kinofilm. So.
Ja.
Und jetzt ist es ja alles echt. Jetzt haben wir diese Influencer, die in ihrem täglichen Leben immer beim Bäcker so und so einkaufen und immer
die
Sachen
tragen. Ich kann Mädels Ärsche nicht mehr sehen.
Ja, das ist irgendwie, also das Echte wird ja jetzt unauthentisch und jeder fragt sich, wozu machst du das eigentlich? Und keiner kann das beantworten. Wozu machst du das? Keine Ahnung, ja, AMG-Leasing, Wohnung und sonst was oder was auch immer. Und das ist jetzt nicht nur bei Influencern so. Das ist ja bei allen Menschen, die Geld verdienen, kommt so langsam, allen wahrscheinlich,
aber weil wir ein globales Systemproblem ja auch haben, weil du ja ständig irgendwie auch Wachstum machen musst. Also da, gerade, weil ich auch gesagt habe, ich kann keine Frauen hinter mir sehen, also das stimmt ja nur bedingt, aber tatsächlich finde ich es irgendwie auch interessant. Ich glaube, das ist mir mal aufgefallen, als Bonnie Strange im Playboy war. Das ist mir mal richtig so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich meine, Playboy war schon immer so, wow, die Marke, das ist ja Popkultur, so wie Coca-Cola, Playboy, das steht ja für etwas, in jeglicher Form, ob man es mag oder nicht. Mhm. Als ich dann Bonnie Strange auf dem Cover gesehen habe an der Tanke, war das erstmal so, Bonnie Strange? Weil ich das erstmal nicht mitbekommen hatte. Und dann wollte ich aber nicht so der perverse Typ sein, der so sich das Heft dann irgendwo hat reinzieht. Also habe ich es dann einfach gekauft, so weißt du, dann haben wir es hinter uns. Und dann ist mir mal aufgefallen, dann habe ich es mir durchgeblättert und fand das so krass, dass es auch eine Fotostrecke war, dass da eine Story auch irgendwie erzählt worden ist, wie ungewöhnlich das hat und wie von der Bildsprache schon mal was anderes war. Und weil mein erster Gedanke war, krass, jetzt muss schon Bonnie Strange Playboy machen, um Geld zu verdienen. Gleichzeitig aber so, krass, jetzt braucht der Playboy schon Influencer, um überhaupt mehr relevant zu sein.
Ich glaube auch, dass es eher andersrum ist.
Ja, ja, aber den Playboy gibt es ja, ich glaube, Bruder hat den ja jetzt abgegeben. Die haben jetzt auch mit dem Playboy direkt nichts mehr zu tun, die ja lange Zeit irgendwie auch rausgegeben haben hier in Deutschland. Oder auch in Amerika, glaube ich, ist er jetzt irgendwie nur noch irgendwie digital oder whatsoever. Aber genau das fand ich halt einfach mal schön, gerade weil ich auch, weil ich eine Affinität für Film habe, dadurch auch durch Fotografie, ich das dann auch genossen habe, da wieder runterzukommen, statt dieses schnellen Konsums, weil du brauchst ja keine klassische Erotikmagazine mehr, weil dafür hast du ja schon das Internet. Ich habe einen sehr großen schwulen Freundeskreis zum Beispiel, und wo ich auch sehr gerne mit abhänge, weil Sex ein Thema ist, ohne dass es das wichtigste Thema ist. Und dann finde ich es halt interessant, dass das wahrscheinlich wirklich ein Männerding ist, weil ob jetzt hetero oder homosexuell, wenn Sex kommuniziert wird, ist im Hinterkopf oder eigentlich auch ganz offensichtlich auch, dann geht es auch offensichtlich um Sex. Frauen sind da tatsächlich ein bisschen raffinierter, kann man sagen. Es ist manchmal ein bisschen perfide, aber raffinierter, weil viele Frauen gerade auf Instagram, gerade so die Jungen, verkaufen Sex, nicht weil sie sexwillig sind in der Form, sondern weil sie wissen, das ist die beste Art und Weise, wie ich mein Produkt besser verkaufen kann. Deswegen bin ich mit Lingerie und meiner Gesichtsmaske dann einfach auf der Couch und schaue ganz verliebt irgendwo halt raus und gebe unten noch meinen Rabattcode an. Und der Rabattcode ist ja nichts Schlimmes als solches, aber das ist dann so offensichtlich und immer so der gleiche Look, eben so dieses Copy-Paste, dass es mich nicht mehr anspricht und ich mittlerweile Frauen in Rollkragenpulli höchst erotisch finde, weil ich denke so, was hat die Frau?
Was ist da wohl drunter?
Oh, du böses Mädchen. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant, auch so dieser Fitnesswahn. Also es ist ja gar nicht mehr darum geht, also ich bin, Fitness geht nicht mehr so wie damals klassisches Bodybuilding, sondern viele von denen, die jetzt Sport machen, nehmen das ja so als Optimierungs-Selbstcoaching, so von wegen, ja. So ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper, darum geht es, Challenge XYZ. Und dann haben sie mit 29 plötzlich einen Burnout. Also ich finde es zu einfach, es immer auf die jungen Menschen zu beziehen, um da irgendwie auf den Punkt zu kommen, was halt Veränderungen angeht. Am Ende des Tages haben die Ältere es denen ja auch irgendwie vorgelebt. Und ich finde zum Beispiel, dank Black Lives Matters zum Beispiel, klären sich einige Sachen auf. Und jetzt nicht nur, was diesen rassistischen Part angeht, sondern auch wirklich, was das eigene Wertesystem und die Wahrnehmung angeht. Und ich glaube, das Ziel muss eben auch sein, dass du, um da nicht so links zu klingen, und da würde Gregor Gysi wahrscheinlich sofort mitfahren, so, dass es eben Nachhaltigkeit ja auch dadurch geschaffen wird, nicht nur, weil eine Greta Thunberg mit ihrer Gang auf der Straße irgendwie Schilder hochhalten, sondern einfach, dass wir wirklich weggehen von dieser Wegwerfgesellschaft und durch Nachhaltigkeit eben immer noch wirtschaftlich sein können. Weil das ist ja die Angst, die wir haben, dass wenn wir kein Wachstum mehr generieren und all dies und jenes, dann gibt es dieses Geschäft nicht mehr. Und da muss man vorsichtig sein, dass man nicht in diese Greenwashing-Falle irgendwo auch gerät. Aber ich glaube, diese Sinnesfrage muss jeder für sich selbst individuell irgendwo auch klären. Wir müssen deswegen Thema Black Lives Matter auch wirklich die Vielseitigkeit auch wirklich lernen zu akzeptieren und auch mit ihr umzugehen. Und was wir jetzt auch gerade für ein großes Problem haben, ist ja auch tatsächlich, dass die Demokratie in ihrem Kern ja schon sehr belastet ist. Und ich aber auch so Kernaussagen finde, wie eine gesunde Demokratie muss die Kritik auch vertragen können. Weil nur so entwickelt sich auch etwas. Und ich glaube, wir müssen eben nicht nur uns selbst die Sinnesfrage stellen, sondern auch im Dialog mit anderen Leuten dazu eintreten. Und am Ende des Tages, wenn es hier um Bizfluencer angeht, vielleicht versuche ich jetzt dieses Schlusswort zu finden, einfach mal das machen, was man schon immer machen musste. Einfach mal fucking arbeiten. Und denn von nichts kommt nichts.
Ich glaube, wir haben jetzt auch meine maximale Podcast-Zeit auf jeden Fall fett dabei. Ich glaube, unsere Themen waren ähnlich bunt wie du.
Danke. Weil du
farbig bist und weil du selber ja auch viele Themen besetzt. Ich hätte ja eigentlich ehrlich gesagt noch gern ein bisschen mehr gesprochen, auch noch über deine ganzen, doch, wo ich dich als Bizfluencer ja durchaus sehe, weil du vermarktest dich ja auch selbst indirekt
sehr. Ja, gut. Leider.
Und das finde ich eigentlich super spannend. Und,
tut mir leid. Hättest du auch was sagen können.
Aber vielleicht, ja, ich hab,
das ist die Aufgabe eines Moderators.
Unendlich gerne zugehört. Von daher habe ich dir die Bühne gerne gelassen. Patrice, vielen, vielen Dank.
Henrik, sehr gerne. Und jetzt muss ich aufs Fahrrad springen und mich wieder zu Tode
abstrampeln. Ja. Also, schönen Tag noch. Bis bald. Vielen Dank. Auf Wiederhören.